symbol here, on the pling. Für mich fühlt es sich wirklich auch in einem sehr kraftvollen Feld der Stille hier an. Ja. Es ist sehr mühelos. Ich meine, für mich ist es sowieso mühelos und es fühlt sich aber auch so an, als wenn hier viele mühelose, stille Plätze irgendwie da sind, die sich gegenseitig anstecken. Ja. Und als ich die Augen zugemacht habe, fiel mir sofort eine Geschichte von Papaji, von Punchaji, unserem Lehrer auch, ja, einer unserer Lehrer ist mit ein, der in gewisser Weise ein Meister darin war, Leuten wirklich unmittelbar und ganz schnell diese tiefe innere Stille zugänglich zu machen, ja, sie auf ihre wahre Natur hinzuweisen. Und ganz oft sind Menschen nach wenigen Worten, die er gesprochen hat, wie in diese Absorption gefallen, ja. Dass alle Konzepte weggefallen sind. Sorgen, Pläne, der ganze Mind, ja, die einfach nach innen weggekippt ist und der Mensch ist wirklich in seine wahre Natur hineingekippt, wenn wir das so sagen wollen. Ja. Und es gibt so einen Dialog, ich glaube, der ist sogar mit Gangaji dann wiederum, einer unserer Lehrerinnen, die wir sehr wertschätzen, die eine unserer Hauptlehrerinnen ist, wo dann Gangaji einmal so in diese tiefe Versenkung gefallen ist und wo Papaji dann zu ihr gesagt hat, na, was ist denn das? Wie ist denn das da, wenn du da bist, wenn du das direkt erlebst, ganz unmittelbar, ja? Und erst hat sie gar nichts gesagt, weil da ist einfach gar nichts zu sagen, da gibt's keine Worte, keine Begrifflichkeiten. Und dann hat er nochmal wieder darauf bestanden, Mensch, wie ist denn das? Ja? Und dann hat Gangaji gesagt so, Papaji, wenn ich da drin bin, wenn das wirklich ganz direkt ist, dann kann ich darüber nicht sprechen. Das ist unmöglich. Und dann hat er zu ihr gesagt, okay, dann komm da raus und sprech dann drüber. Und das zeigt, finde ich, so diese beiden Ebenen, die ich auch im Satsang und in spiritueller Vermittlung immer wieder wahrnehme, dass es einmal diese direkte Ebene gibt von einfach nur direktes, reines Bewusstsein hier zu entdecken. Und ich weiß nicht, für wie viele von euch sich das schon natürlich anfühlt. Könnte sein, vielleicht für alle und vielleicht für einige nicht. Für die schon in Liebe mit der Stille gefallen sind, wird das immer natürlicher, einfach nur ohne jedes Tun, ohne jede Sprache auch da zu sein. Und dann gibt es diese Ebene von Sprache, dass wir sprechen miteinander. Und auch die hat ihren Platz.
Kann sehr nützlich sein, kann idealerweise sogar darauf hinweisen, wie eine Einladung sein, dich in die Stille fallen zu lassen.
Diese Einladung kennen wir ganz oft. Bücher, Texte sprechen uns an und da gibt es diese Ahnung von Wahrheit. Oder eben, wenn darüber gesprochen wird und manche Worte berühren. Letztendlich berühren die Worte und lassen uns dann in diese wortlose Stille fallen, ja, oder die auf einer tieferen Ebene entdecken. Und deshalb, alleine dafür sind Worte nützlich. Ja. Die meisten spirituellen Lehrer, bis auf ganz wenige, haben gesprochen irgendwann. Auch Ramana hat irgendwie gesprochen. Ja. Und es ist eine Gratwanderung, wann wir sprechen wieder und auch verstehen oder Begrifflichkeiten wieder so weit verfolgen, dass sie wieder abheben aus der Stille und dass sie so ein eigenes Knäuel bilden, wo wir dann wieder irgendwas verstehen wollen. Ja. Und was zusammensetzen wollen und wo das wieder zum Stress wird. Und dann ist wieder die Hingabe an das Nichtwissen, an die reine Erfahrung gefragt. Und in diesem Wechselspiel, glaube ich, befinden wir uns auch hier. Ja, auch in der Sitzung vorher war es so schöne, berührende Worte manchmal, die wirklich wie, ja, das hat derjenige sehr schön gesagt. Und da hat es auch sehr schön gesagt. Und auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, und das berührt. Und manchmal gibt es dann aber auch wieder dieses, wie was zerreden wir eventuell die Wahrheit wieder, wenn wir zu viel sprechen. Wirklich eine Gratwanderung.
Es kann eine Ablenkung werden, ja, wenn wir uns dann wie mit dem Fokus darin verlieren und verheddern. Dann kann es erholsam sein, dir zu erlauben, einfach wieder zurückzusinken, gar nichts wissen oder verstehen oder sprechen zu müssen.
Und dann kann es auch fast wie gleichzeitig da sein. Da ist die Stille im Hintergrund, ja, und da sind Worte, wo es vielleicht eine Resonanz gibt, auch Begrifflichkeiten, auch spirituelle Begriffe, ja, die letztendlich alle nur wieder wie zurückweisen auf das, was davor ist. Und so verstehen wir auch, wenn wir jetzt diesen Vortrag da, wenn ich den sozusagen auch was erläutere, das Thema war ja angekündigt, was war denn das Thema Advaita?
Advaita Freiheit, Advaita Falle.
Advaita Freiheit, Advaita Falle, genau. Ja, und ein bisschen was dazu zeige auch, ja, dass es wie beides da sein kann, darf. Ja. Jetzt so ein bisschen, letztes Mal versucht, da kam mir das so spontan, wie ich dachte, diese beiden Ebenen, die könnte man auch in Handgesten ausdrücken. Ja, dieses unmittelbare Hiersein ist wirklich wie, okay, ich bin hier als reines Bewusstsein und du, sozusagen ein anderer Mensch, als reines Bewusstsein. Ja, ganz klar, einfach, und es gibt diese wunderschöne Namaste-Geste, ja, wo wir uns als das eine Bewusstsein erkennen. Das ist vielleicht so eine Geste für das Unmittelbare. Ja. Wir lieben diese Geste, seit ich das erste Mal in Indien das gemacht habe. Oh, wow. Ja. Und dann gibt es aber auch eine andere Art von Begegnung, die ist irgendwie, ich bin hier mit meinem ganzen Assoziationsgeflecht von Gedanken und Begrifflichkeiten und ich bin hier und ist auch ein Geflecht von sprachlicher Begrifflichkeit und das braucht, wenn sich das begegnet, dann muss das manchmal so ein bisschen wie, passt es so oder verstehen wir uns so, ja. Aber es kann auch zu einer ganz schönen Handhaltung zusammenkommen, ja. Aber das braucht auch eine Art von Flexibilität sozusagen auf der begrifflichen Ebene, dass wir uns verstehen, dass wir nicht gleich voraussetzen, ich weiß, was der andere sagt, sondern offen sind dafür, was gerade gesprochen wird und wie Begriffe verstanden werden. Denn die sind in uns, in unseren individuellen Körpern jeweils unterschiedlich vernetzt. Ja. Okay. Und wie gesagt, da ist die Einladung, dem zu folgen. Es muss nichts verstanden werden. Vielleicht werden bestimmte Begrifflichkeiten und ich würde auch eine Art von Metapher vorstellen, sozusagen auch bildlich. Vielleicht wird es eine Resonanz finden auf manchen Ebenen, ja. Und wenn ihr merkt, euer Verstand hebt damit eher ab in, oh, was ist das denn? Dann könnt ihr euch auch entspannen, ja. Braucht nichts verstanden werden. Ist mal was anderes. Ja. Und wirklich, manchmal gibt es auch, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, nach meiner Erfahrung jedenfalls in der Advaita- oder Satsang-Szene manchmal auch fast so was wie eine Anti-Intellektualität, ja. Weil uns der Verstand so lange getäuscht hat mit seinen ganzen Begrifflichkeiten, ist es so wie, okay, erstmal jetzt wirklich alles Denken loslassen, kein kompliziertes Verständnis mehr. Aber es gibt auch ein erwachtes Umgehen mit intellektuellen Begrifflichkeiten, ja. Dass wir damit spielen können und vielleicht auch ein bisschen was verstehen können, auch auf der Verstandesebene. Und uns nicht gleich nicht damit wieder ablenken und wieder darin verlieren. Ja. Okay. Advaita Falle, Advaita Wert. Ich habe es jetzt hier nur erstmal Advaita Falle genannt. Das sind ein paar Begrifflichkeiten, die wir einfach heute mal erläutern. Nämlich Verzerrungen und Missverständnisse von Atmavichara. Und Advaita und Atmavichara meinen wir. Übrigens, ich spreche jetzt sehr viel. Padma spricht vielleicht ein bisschen weniger. Das heißt nicht, dass das sozusagen alles mein Produkt ist. Wir haben das Glück, wir geben seit etlichen Jahren zusammen, auch Satsang und Veranstaltungen, dass wir uns miteinander abstimmen und auch ein gemeinsames Verständnis jeweils entwickeln. Das ist sehr wertvoll. Und also das, was hier an Klarheit vielleicht durchkommt, ist nicht persönlich sowieso nicht hier, sondern sowieso eher da hinten und dann auch im Austausch miteinander. Ja. So mit Atmavichara und Advaita ist wirklich diese, ich weiß gar nicht, wie viele von euch Kontakte zu haben, aber ich schätze mal die meisten schon, wirklich diese radikale Selbsterforschung gemeint, die wir vor allen Dingen finden in der Tradition von Ramana Maharshi, vielleicht auch Nisargadatta, ja. Diese Selbsterforschung, die wirklich unsere Identifikation mit dem Körper, mit den Gefühlen, mit den Gedanken radikal hinterfragt und hinterfragt, wer ist es denn eigentlich, wer das alles erlebt, wahrnimmt, denkt, fühlt. Ja. Dieses Zurückgehen zu dem eigentlichen Ursprung, des vermeintlichen einzelnen Subjekts und das, was dann eigentlich tatsächlich erfahren wird. Und da gibt es eben eine Art Advaita-Tradition, manchmal wird es schon Neo-Advaita auch genannt, sozusagen einen Bereich, der das sehr betont, auf der einen Seite, diese Art von Selbsterforschung, und wo es manchmal auch sowas wie Verzerrung und Missverständnisse, jedenfalls nach unserer Sichtweise, gibt. Ja. Und diese Verzerrungen werden, die habe ich in drei Begriffen einfach mal so dargestellt. Einmal so eine spirituelle Verleugnung, da kommen wir zu diesen drei Sachen. Eine Arroganz des Absoluten, habe ich das genannt. Und subtiler Dualismus. Ne? Also, schöne Begrifflichkeiten. Ja. Und zwar finde ich tatsächlich eine fantastische Lehrmetapher, und wir nehmen sie auch immer mal wieder, auch wieder von unserem Lehrer Punjaji, der hat sie auch gerne verwandt, ja, diese Metapher des Ozeans, ja. Also, dass wir uns einfach vorstellen, es gibt das Meer, und in dem Ozean gibt es eine Schicht, das ist diese Oberflächenschicht, ja, und eine Tiefenschicht. Die meisten von euch kennen das vermutlich. Ich erläutere das trotzdem nochmal. Die Oberflächenschicht steht für die Erscheinungswelt, ja. Die hat so diese Qualitäten von relativ, da sind die Dinge voneinander getrennt, unsere Körper sind voneinander, scheinen voneinander getrennt, ja, dualistisch, Trennung in Gut und Böse, hoch und hell, hoch und tief, ja. Die bewegte Erscheinungswelt, Gefühle, Körper, Geist, der sich bewegt. Ne? Und die tiefen Dimensionen, den Seinsgrund, habe ich das jetzt mal genannt, für diese absolute Ebene gibt es natürlich Tausende, vielleicht nicht Tausende, aber einige andere Begrifflichkeiten. Ja. Das ist eher diese absolute Ebene, non-dual, also Nicht-Trennung. Ja. Wenn wir in die Tiefe gehen, dann hört die Trennung der Wellen auf, es wird ruhig. Die Einheit wird spürbar, es wird spürbar, dass alles dieser eine Ozean ist. Und da gibt es dieses reglose Unbewegte. Und nochmal sozusagen zu dieser Erklärung. Normalerweise haben wir halt, ich weiß gar nicht, wie das zu erklären, das ist nicht für alle wahrscheinlich so gut. Ist es gut zu sehen hinten auch? Ja? Okay, da ist also so eine Person, ja, ich bin eine Person, denkt sie. Und ist tendenziell erstmal an der Oberfläche unterwegs. Auch, man könnte sagen, mit Ideen, dass da etwas an der Oberfläche zu bekommen, zu erreichen ist. Oder etwas vermieden wird. Hm? Haben wir ja auch schon vorhin diese Forschungsfrage. Was vermeide ich eigentlich? Ja. Davon ist diese Person angetrieben und ist meistens, wenn wir nicht gerade erwacht geboren sind, erleben wir diese Ebene. Und zwar könnte man diese horizontale Bewegung nennen, entlang dieser Oberfläche. Ja. Auf der Flucht oder getrieben irgendwo hin. Ja. Das sieht jetzt noch relativ ruhig aus, könnte auch eine Gehmeditation sein, aber ja, muss ich nochmal ändern. Merke ich. Und wenn wir aber nur die horizontale Oberfläche, die horizontale Bewegung und die Oberfläche kennen und das alles ist, worauf unsere Aufmerksamkeit fokussiert ist, dann vergessen wir quasi die tiefen Dimensionen. Ja? Es gibt also eine Art scheinbare Trennung. Natürlich ist sie nicht real. Sie ist nur eingebildet.
Aber paradoxerweise ist es wie, je mehr wir da rennen, umso mehr hält uns das am Laufen. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch in eurer Erfahrung, dass je mehr wir angetrieben sind von diesem, ich brauche da irgendwas oder ich muss da irgendwas entkommen, umso mehr verstärkt das tatsächlich diese Abgetrenntheit eigentlich. Und verstärkt diese Identität mit genau dieser Person, die da an der Oberfläche läuft.
Und dann könnte man an der Stelle fragen, was ist unmittelbare spirituelle Erkenntnis, wenn wir das mal so allgemein formulieren. Ja? Und es hat meistens damit zu tun, das, was passiert, nämlich irgendeine Art von Innehalten. Ja? Das kann manchmal durch eine Art von Meditationstechnik sein, tatsächlich manchmal ist es auch einfach spontan, ohne irgendeinen Einfluss oder in der Präsenz eines Lehrers. Ja? Auf jeden Fall gibt es meistens irgendeine Art von Innehalten und das, was jetzt hier ist, das heißt, da steht vertikale Bewegung, vertikales Innehalten. Dass es irgendwie eine Verlagerung des Bewusstseinsschwerpunkts gibt, haben wir auch schon gehabt, die Formulierung heute, ja. Wie auf einmal merke ich, ich bin all das nicht, was da an Gefühlen, an Gedanken, an Körper ist, sondern da gibt es eine tiefere Ebene in mir. Und irgendwie sinkt das Bewusstsein dorthin zurück. Ja? Und man könnte sagen, es löst sich die persönliche Identität löst sich da erstmal auf, die ist gar nicht vorhanden. Ja? Da, und der Seinsgrund wird wieder wie, aha, okay, war die ganze Zeit da. Gleichzeitig leben wir mal, und die meisten von uns, die nicht gerade in einem Blitz aufgehen, wenn ihnen das passiert, ja, leben noch ihr weiteres Leben auch weiter, ja, oder der Körper bleibt am Leben. Es gibt Geschichten in Indien, wo dann Leute sozusagen Erwachen erlebt haben und angeblich sich in Licht aufgelöst haben und das war's dann, ja. Wenn das bei uns nicht der Fall ist, dann sitzen wir hier. Es gibt aber tatsächlich auch dann ein Leben, was stattfinden kann, wie dass wir aus dieser Tiefe getragen werden, dass wir wirklich in einem bewussten Kontakt mit der Tiefe sind und unser Leben da heraus gelebt wird. Ja? Vorher sind wir auch in Kontakt mit der Tiefe, vorher sind wir auch das Absolute, aber wir merken es nur nicht. So, das wäre einfach so ein allgemeines, eine Metapher und genau. Und dann kann auch wieder in unserem Leben auch Bewegung stattfinden, auch Aktivität. Wir müssen nicht die ganze Zeit wie versunken bleiben, was seinen Wert hat, da kommen wir gleich zu. Ja? Okay. Also Atma Vichara, Selbsterforschung in diesem radikalen Sinne, und das muss vielleicht auch gar nicht unbedingt immer über diese Frage, wer oder was bin ich sein, die von Ramana induziert wurde, oder dieses Ich Bin, was ganz stark bei Nisargadatta, ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Advaita-Meister, dessen Meister hat zu ihm eigentlich nur eine Anweisung, hat nur eine Einladung, eine Anweisung gegeben, bleibe bei dem Ich Bin. Ja? Nur dieses große Ich Bin. Und das war genug für ihn. Ja? Auf welche Art es auch immer stattfindet, es gibt dann, wenn wir so eine Art, wenn diese Selbsterforschung oder diese tiefe Erkenntnis eintritt, sowas wie eine Versenkung ins Formlose. Ja? Dass wir merken, das offenbart sich uns auf irgendeine Art und Weise. Ja? Und das ist enorm wertvoll. Ja? Enorm wertvoll zu sehen, wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Person, wir sind das Absolute. Ja.
Und wir können uns erlauben, aufzuhören mit diesem ganzen Rennen oder da einfach weh rauszufallen und zu sehen, was dann bleibt. Wer oder was wir dann sind, wenn wir nicht überleben.
Und das könnte man eben als Deidentifizierung von Körper, Gefühlen, Gedanken oder unserer Person im Allgemeinen bezeichnen. Ja? Das ist wie eher ein Abstand dazu, zu sehen, das sind Objekte, Körperempfindungen sind Objekte, Gefühle sind Objekte, Gedanken sind Objekte, kommen und gehen, sind vergänglich, sind substanzlos. Wenn wir versuchen, sie zu greifen, können wir nicht mal dran festhalten. Und dieses nach innen sinken stattfinden zu lassen, ist enorm wertvoll. Es geht gar nicht ohne. Und das kann sich auch im Wechsel zeigen oder vielleicht auch mal andersrum oder so, was dir eine andere Ebene oder ein anderes Phänomen, was dann auch passiert oder was in der natürlichen spirituellen Entwicklung weiter passiert, ist auch, dass wir so eine Umarmung aller Formen, habe ich das jetzt mal genannt, dass sie stattfindet. Aus der Tiefe heraus erleben wir dann die Welt der Erscheinung vollkommen anders, ja, eben ohne wertenden dualistischen Geist. Und das ist durchaus wie sowas wie eine liebende Umarmung des all der Erscheinungsformen wieder, des ganzen Seins. Ja. Manchmal mag es auch genau andersrum sein, dass wir erst diesen Charakter von Liebe, dieses Einssein spüren und dadurch in die Leere fallen. Ja, das ist natürlich alles nur auch Konzepte, die versuchen, was zu beschreiben, was letztendlich jetzt hier auch anders zeigen kann. Ja. Aber diese Umarmung der Form aus der Tiefe ist für uns jedenfalls mit entscheidend dafür, dass es ganz wird. Ja. Und das bedeutet auch eine Umarmung letztendlich dann aller dieser Ich-Teile. Also letztendlich auch der Welle wieder. Ja. Und wenn das geschieht, dann ist es sozusagen ganz und entfaltet sich immer weiter. Ja?
Das geht dann in die Richtung, wie Mariananda vorhin sagte. Ja, dieses hier ist die Richtung nur andersrum. Es ist, wie Mariananda sagte, auf den Berg der Buddha-Erleuchtung und dann als Jesus-Inkarnation wieder zurück. Die Bereitwilligkeit, auch wieder zurückzukommen in die Welt und dem zu begegnen, was da erlebt wird, innen wie außen. Und
genau, was diese
zu sehen, wie wirklich die Stille und die Leere und die Liebe dann sind in Begegnung mit dem und können die das wie empfangen und enthalten, umarmen.
Genau. Zu diesen Ich-Anteilen kommen wir gleich nochmal, ja, was das ist, was da vielleicht Schwierigkeiten macht, auch zu umarmen und direkt zu erfahren. Ja. Vielleicht erstmal nochmal, okay, das könnte man dann eine Integration von Körper und Gefühlen und Gedanken nennen. Ich meine, eigentlich muss da nichts integriert werden. Wenn wir aus dem Absoluten sind, dann ist auch alles da drin enthalten. Ja? Unsere ganzen Körper sind in diesem Raum enthalten. Insofern müssten sie auch nicht integriert sein, sind schon integriert. Und doch auf einer bestimmten Ebene, wenn etwas ausgegrenzt wird, wenn wir jetzt hier jemanden rausschicken würden und würden sagen, du bist schlecht, ja, du gehörst hier nicht rein, dann könnten wir sagen, ja, vielleicht ist es gut, ihn auch in den Raum wieder reinzuholen. So, wenn das nicht geschieht, wenn diese Umarmung manchmal ausbleibt, und das ist manchmal ein Phänomen, also ich spreche natürlich nicht nur über euch, ja. Ich spreche über das, was ich in mir auch erfahren habe eine Zeit lang und auch immer mal wieder sehen kann, auch in meiner Vermittlung oder in unserer Vermittlung. Und ich glaube, es gehört sogar mit dazu, dass wir uns manchmal in diese Advaita-Falle, dass wir da hineintappen und das sozusagen, ja, einfach aufgrund der starken De-Identifizierung, die sich so gut anfühlt, wirklich auch dann manchmal das verzerrt wird. Und dann wird es manchmal, dass sozusagen unsere Erfahrung zwar sehr tief ist und sehr in das Formlose geht, aber irgendwie eng bleibt, ja. Und manchmal dann auch nur verkonzeptualisiert tief. Ja? So. Und das sind so ein paar Phänomene, wie man das vielleicht beschreiben könnte und wie sich das dann bemerkbar macht. Manchmal in einer spirituellen Verleugnung. Ja? Und zwar meistens an der Verleugnung all dieser Ich-Anteile. Ja? Vielleicht, wenn die Welle eben doch noch was will an der horizontalen Oberflächenschicht, das wird dann verleugnet, weil ich will ja nichts, ich bin das Absolute. Ja? So, also Gedanken wären sowas wie, ja? Ich habe kein Ich mehr. Hören ja auch gerne. Es sind eigentlich schon zwei Ichs in dem Satz drin. Ne? Ja. Und auf einer tiefen Ebene stimmt es. Ja? Das kann ein Ausdruck von authentischer Erfahrung sein, zu sagen, ich habe kein Ich, da ist kein Ich. Ja? Aber wenn es zu einem Konzept gemacht wird, was Oberflächenschichten verleugnet, wird es irgendwie nicht mehr echt. Ne? Oder es ist sowieso alles eins, deshalb kann ich machen, was ich will. Ne? Könnte man auch sowas sein wie ein Konzept. Mich berührt nichts, weil ich das Absolute bin. Auch wieder, die Tiefe in uns, die wird tatsächlich von nichts berührt. Ja? Das ist wahr, auf eine Art. Wenn es als eine Verleugnung eingesetzt wird, dann ist es eigentlich auch wieder Bullshit, ja? Und nur ein Konzept. Also sowas kann es geben, eine spirituelle Verleugnung dieser Ich-Ebene, wenn sie wieder auftaucht. Das nächste wäre so diese Arroganz des Absoluten. Kann man vielleicht manchmal auch finden. Das ist so ungefähr mein Guru oder mein Weg ist der beste, alles andere ist schlecht. Und dann sowas auch wie diese Atma-Vichara, gerade diese Atma-Vichara-Ausrichtung, die ist enorm kraftvoll. Diese eine Frage kann wirklich dich sofort in die Tiefe führen. Ja? Und da gibt es dann manchmal sowas wie, jetzt weiß ich, dadurch habe ich es erkannt und es ist nur dadurch möglich. Ja? Nur meine Ausrichtung von Spiritualität, nur das Satsang, nur die Advaita-Ausrichtung ist richtig, alles andere ist irgendwie nichts wert. Dann kommt hier sowas. Ne? Vielleicht gibt es auch andere Zugänge, ja. Die werden aber ordentlich. Ne? Alles Quatsch. Ja? Und dann kann man auch diesen Wert der anderen Zugänge eventuell nicht mehr wahrnehmen. Ja? Auch wenn sie vielleicht manchmal nicht so direkt sind. Ja? Trotzdem können auch andere Zugänge natürlich in die Tiefe führen. Ja? So, und also Gedanken dazu wären dann nur mein Zugang zum Absoluten ist gültig, alles andere ist wertlos, ich weiß, was tief ist und was nicht, auch so in der Richtung. Und darüber tatsächlich verpasst man einiges. Tatsächlich in dieser spirituellen Arroganzphase, die ich dann so zeitweise hatte, habe ich, mein Geist ist auch andere Sachen abgewertet. Jetzt, wo das sich legt, sehe ich viel mehr, wie wirklich auch ganz viele spirituellen Perspektiven wirklich Tiefe haben. Auch wenn sie nicht ganz so direkt sind manchmal. Ja? Auch wenn sie vielleicht nicht gleich den Knallerdurchbruch bringen und trotzdem sehr wertvoll sind. Und die letzte Sache wäre sowas wie ein subtiler Dualismus. Ja? Das ist praktisch so, wenn wir wirklich nur das Absolute mehr, also als positiv bewerten sozusagen, die Tiefe ist
oder
positiv.
Oder nur gelten lassen. Das ist das gelten. Einzig Wirkliche. Nur das Nichts ist wirklich.
Und das alle Erscheinungswelt ist praktisch wie, soll es gar nicht geben oder ist negativ, dann wird eigentlich eine neue Dualität aufgebaut. Ja? Das ist nicht wirklich non-dual, obwohl es sich erstmal so anfühlt. Ja? Aber es ist wie, wir machen eine neue Dualität zwischen Absoluten und Relativen. Ja? In einem Buch war so schön, ich glaube, Uwe Kahr hat das geschrieben, Identifikation mit der Nicht-Identifikation, ja, wäre das so. Ja, dass wir identifizieren uns dann, oh, ich bin nicht identifiziert und alles andere ist, oh, das ist sowieso Bullshit. Und das ist auch eine Art von Dualismus oder Dualität, eben sehr subtil, nicht so gut zu erkennen und trotzdem fühlt es sich dann auch nicht wirklich frei an. Also Gedanken, Muster da zu werden, die Erscheinungswelt hat keinen Wert, alles Relative ist schlecht, Leere ist mehr wert als Fülle, sowas in der Richtung. Ja, das sind einfach so mögliche Verzerrungen so in unserer Erfahrung. Und dann wäre die Frage so ein bisschen, wie kann man das eigentlich vielleicht vermeiden oder was wäre ein Schritt, dass es nicht in der Falle bleibt, stecken bleibt. Dass wir da hineintapsen, sozusagen, ist fast wie selbstverständlich.
Muss vielleicht wirklich auch sein, weil es allein das schon so selten und kostbar und radikal ist, überhaupt diese Leere zu entdecken. Ja, das ist ja schon das Seltenste überhaupt, dich wirklich abzuwenden von der Erscheinung der Form und bereitwillig zu sein, anzuhalten und dich von dieser Leere verschlucken zu lassen. Und dann, ja klar, ist das erstmal so kostbar und muss vielleicht auch wirklich so rein erfahren werden. Ja, vielleicht geht es gar nicht anders, als dass wir erst alles ablehnen und bereitwillig sind, total zurückzusinken, um diese Leere überhaupt zu entdecken.
Was nach unserer Erfahrung dann, ach so, jetzt kommt noch ein kleiner Zwischenschritt, jetzt nochmal auf die klassische Advaita-Philosophie auch bezogen, kennt ihr vielleicht so eine Art Dreisatz, drei Abfolgen sind das eigentlich so, die Welt ist unwirklich als eine Aussage, ja, das beschreibt eben diese Unwirklichkeit der Erscheinungswelt in dem Sinne, als dass sie nicht befriedigend ist, substanzlos, ja, nicht beständig, ja. Dann als zweites, Brahman allein ist die Welt, ist dieser Ausdruck von...
Brahman allein ist wirklich?
Entschuldigung, Brahman allein ist wirklich, schon vorweg.
Du hast dir deine Pointe vergasselt.
Ja. Brahman allein ist wirklich, nur die Tiefe, nur die Stille, nur die Reglosigkeit, nur das Unberührte ist wirklich. Aber es gibt eben auch diesen dritten Satz, der sagt, Brahman ist die Welt. Ja? Die Wellen sind Ausstülpungen der Stille und der Tiefe. Ja? Sie sind nicht getrennt.
Und das sagt auch dieses Paradox, ja, das ist wie, es ist so wichtig, erst zu erkennen, dass die Welt nicht wirklich ist, um zu erkennen, was wirklich ist. Und dann von da aus wiederum durchaus auch die Wirklichkeit der Welt anerkennen zu können.
Und die Schönheit der Welt, die Schönheit der Erscheinungswelt. Auch das kennen vermutlich alle von euch, dass wie enorm das glänzt, wenn aus der Tiefe geschaut wird. Ja. Wie wertvoll das ist. Nach unserer Erfahrung gibt es sozusagen ein paar Dynamiken oder vielleicht die wesentliche Dynamik, die das manchmal auch, diese spirituelle Verleugnung zum Beispiel antreibt oder auch, die es manchmal antreibt, dass wir dann doch wieder in die Identifikation gezogen werden, von unten nach oben, in diesem Fall, ja, ist, dass wir einfach an dieser Basis der Welle sowas haben wie das sind so einen existenziellen Schmerz, ja. Also wir haben hier, für uns ist das tatsächlich beschreibt das Enneagramm das sehr, sehr gut und sehr genau. Ja. Auch die Identifikation, wenn sie über den Körper oder die Gefühle oder die Gedanken geht, dann entwickelt sie sich jeweils einen anderen existenziellen Schmerz. Ja. Da gibt es so etwas wie Zorn, Wut, einfach Wut auf die Begrenzung, eine Welle zu sein. Ja. Wenn wir glauben, wir sind nur die Welle. Ja. Sowas gibt es. Ja. Da gibt es eine grundsätzliche Angst. Die Welle ist sterblich, sie wird irgendwann sterben. Deshalb muss die Welle muss in gewisser Weise Angst vor dem Tod haben. Todesangst oder Angst, verletzt zu werden. Und sowas wie Verzweiflung, abgetrennt sein. Die Welle oben fühlt sich abgetrennt von ihren Mitmenschen, von der Gesamtheit, aber auch von den Menschen. Da gibt es sowas wie Einsamkeit. Ja, haben wir ja auch heute auch schon mal erfahren. Das ist so dieses, da würde ich auch sagen, das ist ein existenzielles Gefühl, Einsamkeit, Verzweiflung, es nicht zu schaffen, sein eigenes Leben nicht aus diesem Ich-Modus auf die Reihe zu kriegen. Ja? Das sind jetzt so ein bisschen verschiedene Teile. Auf jeden Fall gibt es sowas wie diesen existenziellen Schmerz. Und der muss in gewisser Weise mit einbezogen werden. Ja? In dieser Umarmung von allem kann, muss, in Anführungsstrichen, und kann das auch einbezogen werden. Können wir uns dem öffnen? Können wir das unmittelbar erfahren? Ich meine, das war ja auch hier, was wir heute Vormittag auch gesehen haben, es waren immer wieder, so habe ich es jedenfalls auch verstanden, Versuche zur unmittelbaren Erfahrung einzuladen. Ja? nicht eben in Gedanken abzuschweifen, sondern was erleben wir wirklich? Und es kann ein enormes Instrument sein, unmittelbar zu erfahren, Schmerz. Und dann, dadurch gibt es sowas wie eine Art von Transformation, einen Zugang zur Tiefe durch das Erfahren. Wobei Erfahren nicht gemeint ist, in den Verstand zu gehen, sondern wirklich den Schmerz zuzulassen, ohne Geschichte, ohne Verdrängung, ohne sich darin gehen zu lassen im Sinne von Geschichten, sondern wirklich in der Reinheit der Erfahrung. Für mich ist Gangaji da die Meisterin, die dieses unmittelbare Erleben der auch der schmerzhaften Emotionen für mich am meisten direkt so zugänglich gemacht hat. Und wenn das geschieht, dann kann auch sowas wie eine Transformation geschehen, dass wir merken, aha, auch das sind eigentlich nur kommen und gehende Erfahrungen, die keine Substanz haben. Und dann löst sich's hoffentlich sozusagen wirklich nachhaltiger auf. Und das Eintauchen passiert tiefer und die Umarmung der Oberfläche geschieht.
Und so wirkt es von beiden Seiten, ja? Könnten wir sagen, dass zum einen diese abgetrennte Schicht, auf der wir weiterlaufen, sich löst und durchlässiger wird, je mehr wir bereitwillig sind, anzuhalten und dahin durchzusinken und herauszufinden, dass das keine wirkliche Substanz hat und uns nicht wirklich davon abhalten kann, wir selbst zu sein und frei zu sein und wirklich zu leben. Ja, es ist wie diese Gespenster, die uns sonst antreiben, werden durchschaut in der Bereitwilligkeit, ihnen zu begegnen. Und dann wieder andersrum, aus der anderen Richtung, je mehr wir diese Tiefe kosten und diese Freiheit und diesen Frieden und diese Liebe da entdecken, umso mehr ist da auch die Kapazität, all diese Gespenster auch einzuladen und die auch zur Erlösung kommen zu lassen. Und so wird das wie immer durchlässiger, immer homogener. Immer freier.
Okay, das war, was wir jetzt sozusagen in dem Rahmen zu sagen haben. Ich habe noch eines meiner Lieblingszitate von Nisargadatta hier aufgeführt, weil das ganz gut ist, gerade wenn wir reden, immer wieder auch die Begrenzung von Reden mit im Visier zu haben und auch die Begrenzung von solchen Darstellungen und allem. Ja. Er hat gesagt, alles, was ich sage, ist eine Lüge, aber das, worüber ich spreche, ist die Wahrheit. Können wir uns darauf einigen, dann können wir uns auch weiter unterhalten, würde ich sagen. Ja. Danke. Thank you.